Vater, so sind wir heute Morgen hier, um von dir zu hören und sind gespannt, was du vorbereitet hast. Wir danken dir für deine Gegenwart, wir danken dir für deine Liebe, für deine Barmherzigkeit, für deine Frische. Ich danke dir, dass du gerne zu uns sprichst und ich danke dir, dass du uns kennst, wie wir heute Morgen hier sind, mit allem, was wir mitbringen. Vater, nimm du die Zeit jetzt in deine Hand und gib uns das, was du uns heute Morgen geben willst. Amen. Vielen Dank, Samuel, Christian, Marisa und Hannah. Danke euch. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich sehe tatsächlich auch ein paar Leute, die ich noch nicht kenne und ich finde es dann immer schön, wenn man sich gegenseitig ganz kurz kennenlernt. Deswegen, wenn ihr Lust habt, sagt doch einmal ganz kurz rechts und links, wie ihr heißt. Einfach nur, damit wir einigermaßen wissen, mit wem wir zusammen im Gottesdienst sind. Auch wenn ihr euch nicht kennt, einmal ganz kurz euren Namen. Super. Ich weiß nicht, wo ihr gestern Nacht wart. Ich war auf der Autobahn und bin in Basel über die Schweizer Grenze gefahren. War sehr froh, dass ich es rechtzeitig hier für den Gottesdienst geschafft habe. Aber deswegen will ich natürlich mit einem Witz zur Schweizer Grenze anfangen. Ein Auto voll mit Deutschen, genau 5 Deutschen, kommt an die Schweizer Grenze in einem Audi Quattro. Und sie wollen in die Schweiz reinfahren und der Schweizer Zollbeamte sagt, sorry, so könnt ihr hier nicht rein. Das ist ein Audi Quattro, Quattro heißt 4 und ihr seid 5. Die Deutschen sagen, das ist ja wahrscheinlich ein Witz, das kann ja nicht sein, lassen Sie uns bitte rein. Nee, nee, ist wirklich so, hier dürfen nur 4 Leute in diesem Auto rein. Die Deutschen überlegen, ja gut, dann zeigen wir halt den Fahrzeugschein, dass das Auto für 5 Leute zugelassen ist und der Zollbeamte, der Schweizer, bleibt hart, hier kommt ihr nicht rein. Dann sagen sie irgendwann die Deutschen, naja, können wir vielleicht mal mit ihrem Chef reden? Sagt der Schweizer Zollbeamte. Schwierig, der streitet gerade mit einem Pärchen in einem Fiat Uno. Ihr seid alle hier reingekommen. Das ist schon mal sehr, sehr wunderbar und gut. Hier gibt es keine Zollkontrollen, zumindest nicht vor dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst, wissen wir noch nicht. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich werde an dem Punkt weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben, letzten Sonntag, Apostelgeschichte 17. Und ich möchte euch aber zu Beginn einfach was sagen, was mich sehr freut. Ich predige jetzt seit fast 9 Jahren hier. Und heute ist das allererste Mal in diesen 9 Jahren, dass ich von hier vorne aus mit einem iPad die PowerPoint-Präsentation bedienen kann. Und das heißt, ich klicke jetzt hier drauf und ihr seht, Und wisst ihr, wem wir das zu verdanken haben? Dem Christian Winkler. Und ich finde, wir können ihm einfach mal einen dicken Applaus geben. Es sind kleine Dinge, die aber echt einen großen Unterschied machen, vor allem für mich als Prediger. Ich kann hier vorne das jetzt bedienen. Ich habe hier Notizen. Ich konnte heute Morgen von zu Hause aus meine PowerPoint schon hier hochladen, ohne dass ich mit dem Stick kommen musste. Genau. Also, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass wir in einer besonderen Lage sind aktuell, weil wir merken, dass wir als glaubende Menschen, als Christen immer mehr in die Minderheit kommen. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die entweder gar nichts mehr mit der Kirche zu tun haben oder auch gar nichts mehr wissen davon. Und das ist eine besondere Lage, die dazu führt, dass wir in vielen Gesprächen, die wir so haben, wenig voraussetzen können. Wenig voraussetzen können an Wissen, wenig voraussetzen können auch an Erfahrungen. Und vielleicht geht es uns auch selber so, dass wir gar nicht irgendwie großchristlich sozialisiert aufgewachsen sind und viele Fragen haben und viele Sachen nicht selbstverständlich sind für uns. Es ist eine neue Situation, das war noch vor 30 Jahren ganz anders, vor 50 Jahren nochmal anders. Und deswegen haben wir so ein bisschen überlegt in dieser Situation, wie sehen wir eigentlich unsere nichtchristlichen Mitmenschen? Denn es gibt immer mehr davon, richtig? Das heißt, müssen wir uns irgendwie überlegen, wie sehen wir die denn? Wie sehen wir die Menschen, die nicht hierher kommen? Sind es irgendwie die Verlorenen? Sind es die Menschen, die umherirren? Sind es die Kranken? Sind es die Sünder? Sind es unsere Freunde? Merkt ihr, es macht einen Unterschied. Je nachdem, was wir für ein Bild haben, wie wir die sehen, werden wir unterschiedlich damit sprechen, mit ihnen sprechen. Und das Witzige ist, manchmal sind wir selber ja auch unser nicht-christlicher Mitmensch, richtig? Denn in uns selber gibt es auch Teile, die sind richtig schön nicht-christlich. Und dann ist auch die Frage, wie sehen wir uns? Und mit der Frage haben wir uns beschäftigt und sind eingestiegen in Apostelgeschichte 17 und haben uns angeschaut, wie hat denn das Paulus gemacht? Paulus war in einer Situation, wo die christliche Gruppe noch viel, viel mehr in der Minderheit war als heute. Es waren ein paar hundert Leute und der Rest war voll mit irgendwelchen anderen Religionen. Und wir haben gesehen, er ist in Athen und in Athen die ganze Stadt voll mit Götzenbildern. Und wir haben mal geschaut, wie macht er denn das? Zieht er sich zurück? Verbarrikadiert er sich? Geht er voll in Angriff und kritisiert die Leute? Und zumindest mir ging es so, dass es relativ überraschend war, wie Paulus mit diesen Menschen umgeht, die keine Ahnung haben vom christlichen Glauben, keine Ahnung haben von Jesus und auch nicht viel wissen, was er ihnen da jetzt verkünden wird. Und wir haben gesehen, mit was steigt er ein? Er sagt, Paulus stand mitten auf dem Areopag, das ist der wichtigste Berg dort gewesen, da war auch der Gerichtshof. Und dort haben sich die Leute getroffen und viel gesprochen über Glauben und andere Themen. Und er sprach, Männer von Athen. Und mit was fängt er an? Was haben wir rausgefunden letztes Mal? Er fängt positiv an, aber konkret, was macht er als allererstes? Er macht ihnen ein Kompliment. Er sagt, Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern voll ergeben seid. Das hören die erstmal gern, oder? Das heißt, er erkennt, die dienen allen möglichen Göttern. Was macht er? Volle Kanne draufhauen? Nee. Er sagt erstmal, ich sehe, dass ihr anscheinend sehr ernsthaft auf der Suche seid. Ihr seid sehr ernsthaft, sehr ergeben und gebt euer ganzes Leben für diese Götter. Und sagt dann, jetzt verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Das heißt, er sagt, ihr verehrt schon was, aber ihr wisst nur noch nicht so richtig, worum es eigentlich geht. Und das verkündige ich euch. Und dann haben wir weiter gesehen, spannend, wie er davon ausgeht, dass diese Menschen schon längst was mit Gott zu tun haben. Dass diese Menschen, die sagen, ach, das mit Jesus, das interessiert mich gar nicht, dass die in Wahrheit schon längst mit Gott verbunden sind. Und das sagt er in diesem Satz, Vers 27, jeder von uns, Vers 28, denn in Gott leben wir, und bewegen uns und sind wir. Jeder Mensch lebt in Gott, ob er es weiß oder nicht. Er ist der, der uns das zur Verfügung stellt, dass wir überhaupt atmen können, dass wir Leben haben. Und er sagt, das verkündige ich euch jetzt genauer, was mit diesem Gott auf sich hat. Und er sagt dann, sogar einige von euren Dichtern haben das schon gesagt. Das heißt, Paulus liest die Dichter der Athener, der epikureischen Philosophie und er zitiert dann diese Dichter und sagt, wir sind auch Gottes Geschlecht. Und dann begründet er, wenn wir jetzt also von Gott abstammen, dann sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold oder Silber oder Stein oder einem Gebilde der Kunst oder der Erfindung des Menschen gleich sei. Und dann erklärt er ihnen so ein bisschen, wie ist es jetzt mit Gott? Und ich habe das Ganze so mit dem Titel benannt, eine umarmende, positive Theologie. Und das fühlt sich erstmal gut an, oder? Könnte man denken so, hey, das macht vielleicht Mut, zu schauen, wie geht Paulus ran an diese Sache. Paulus war noch viel, viel mehr, viel stärker herausgefordert als wir. Und wir haben überlegt, okay, er macht es relativ positiv. Aber dann, geht der Text noch weiter. Richtig? Vielleicht haben es manche von euch gelesen, der Text geht noch weiter. Und genau über dieses wie es weitergeht, möchte ich heute in dieser Predigt sprechen, weil ich glaube, dass das Thema, das da angesprochen wird, in diesem nächsten Vers, ein Thema ist, das uns ganz oft persönlich herausfordert und im Weg steht, aber auch in unseren Gesprächen mit all den Menschen um uns herum eine große Herausforderung darstellt. Ich lese euch vor, wie es weitergeht. Da heißt es, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Buße heißt im Griechischen einfach nur Metanoia, das heißt umdenken, sich neu orientieren, überlegen, was ist wirklich die Wahrheit. Gibt es diesen Gott, der mit Steinen zusammengehauen ist und wir müssen ihm irgendwelche Opfergaben bringen? Ist das wirklich das, wie Gott ist? Oder ist er vielleicht anders? Und jetzt kommt aber der spannende Satz. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird. In Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Ist es ein Vers, wo ihr richtig jubelt, wenn ihr das lest? Wo ihr denkt, oh, zum Glück hat das Paulus noch gesagt. Oder denkt ihr eher, oh, das wäre irgendwie cool, wenn Paulus den Satz einfach weggelassen hätte? Dann wäre das so richtig umarmen positiv, oder? Er hat ihn aber gesagt und wir wollen das ernst nehmen, was hier steht und wollen uns Gedanken machen darüber, was hat es mit diesem Gericht eigentlich auf sich? Heute geht es um Gericht. Heute geht es ums Richten. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass wir das offen und ehrlich thematisieren. Denn wenn wir das nicht machen, dann gibt es meistens zwei Hauptreaktionen auf diese Rede vom Gericht, die ja nicht nur hier vorkommt, sondern auch an anderen Stellen im Neuen Testament, auch im Alten Testament. Und die zwei Haltungen, die dieses Gerichtswort oft hervorruft und die ich beide auch persönlich kenne, die erste, die ich oft erfahre, ist enorme Verunsicherung. Kennt ihr das? Man weiß nicht so richtig, was mache ich jetzt mit diesem Ding. Da wird Jesus kommen und er wird den ganzen Erdkreis richten. Und man fühlt sich irgendwie unsicher. Wie soll ich das jetzt jemand anderem erklären? Ich kann es nicht mal mir selber erklären. Und wenn man sich unsicher fühlt, dann was macht man? Entweder man schiebt es zur Seite und tut so, wie wenn es nicht da wäre und liest dann immer schnell weiter, wenn man irgendwas mit Gericht liest in der Bibel, oder man lässt den Vers einfach weg. Ja, so, aha. Oder wenn man mit jemand anderem drüber redet, macht man es, wie wenn man da ein Pflaster hat und man weiß, das muss ich dem anderen jetzt abreißen, ich mache es schnell und schmerzlos und dann zack, reißt man das kurz ab und sagt es in 3,5 Minuten, ja, Gott ist die Liebe und barmherzig und so, aber es gibt auch ein Gericht, Jesus wird den Erdkreis richten und jetzt zum nächsten Thema, wie war eigentlich dein Wochenende? Kennt ihr das? Entweder man spart es ganz aus oder man versucht es irgendwie so ganz schnell kurz um die Ecke noch mit reinzubringen, aber dein Gegenüber spürt, hey, warte mal, du hast mir gerade die ganze Zeit erzählt von dieser Liebe des Vaters und wie er gekommen ist, um uns zu erlösen. Wir sind keine Sklaven der Angst mehr und jetzt erzählst du mir was von Gericht? Unsere nichtchristlichen Mitmenschen, die checken sofort, dass das eine riesen Herausforderung ist. Wir Christen haben uns da manchmal dran gewöhnt und sagen einfach, ach komm, das kriegen wir schon irgendwie unter. Aber ich möchte heute mal den Finger da drauf legen. Und das, ein Grund, warum ich das machen möchte, ist auch derjenige, dass es mich persönlich seit vielen, vielen Jahren beschäftigt, dieses Thema Gericht. In meinem Theologiestudium habe ich fast nichts mehr beackert als dieses Thema. Im Examen war das mein Hauptthema, Gericht. In meiner Diplomarbeit war das Thema Gericht zentral, weil ich immer mich gefragt habe, wie kann ich einerseits sagen, wir haben eine gute Nachricht und gleichzeitig sagen, da ist dieses Gericht. Wie passt das zusammen? Wie kann ich das für mich selber miteinander in Einklang bringen? Und dann im zweiten Schritt, wie kann ich das mit anderen Menschen teilen, sodass sie nicht gleich wegrennen? Darum soll es heute gehen und ich hoffe, dass manches von dem, was mir in den letzten Jahren geholfen hat, euch vielleicht auch helfen kann. Wir werden uns also jetzt Apostelgeschichte 17, Vers 31 anschauen, wo es um dieses Gericht geht. Und ich glaube Folgendes. Wenn wir dieses Wort vom Richten hören, dann kommt uns ein bestimmtes Bild in den Sinn. Und dieses Bild steht uns meines Erachtens im Weg. Denn es ist eine Art und Weise, über das Gericht zu denken, die ganz weit weg ist von dem, was Paulus hier eigentlich meint. Das heißt, ich werde euch jetzt erst kurz das falsche Denken übers Gericht skizzieren und auch das Denken, was ich ganz lange kannte. Und dann werde ich euch skizzieren, wie ich glaube, dass wir es von Jesus her anders verstehen können. Seid ihr bereit? Okay, ihr seht mega bereit aus, das ist hervorragend. Also, ich zeige euch jetzt den Vers und das Witzige ist, wir Menschen können ja gar nicht ohne Bilder denken. Das heißt, wenn wir irgendwas lesen, kommt immer sofort ein Bild und jetzt lesen wir den Vers mit folgendem Bild. Weil Gott einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Und dann sehen wir vielleicht vor unserem inneren Bild diese Figur. Und wenn wir die sehen, sei es diese Figur oder sei es irgendein deutscher Gerichtshof oder irgendwie eine Anklagebank, dann fängt es an, bei uns zu rattern. Dann stellen wir uns das Gericht Gottes auf eine bestimmte Art und Weise vor. Wen sehen wir denn da? Justitia, ja? Justitia. Und die gute Justitia, wer ist denn das? Das ist eine Göttin. Was für eine Göttin? Ursprünglich kommt sie aus der römischen Mythologie, es wurde dann ganz stark vermischt mit anderen Gottheiten, aber es ist auf jeden Fall eine Göttin. Wisst ihr, was meine These ist? Dass, wenn wir über das Gericht nachdenken, wir ganz oft falsche Götter anbeten. Weil wir über das Gericht so denken, wie die Justitia es uns vorstellt und nicht so, wie es Jesus skizziert hat. Das werde ich euch gleich zeigen. Die Justitia, die zeichnet sich durch bestimmte Dinge aus. Erstens mal, diese Waage, die macht deutlich, es geht hier gerecht zu. Auf jeder Seite kann man was reinlegen und dann kann man das irgendwie aufwiegen. Dadurch kommt auch diese Vorstellung, wenn ich ganz viel Schlechtes getan habe und diese Waage kippt, was kann ich dann machen? Irgendwie wieder Gutes tun, damit die ins Gleichgewicht kommt. Ist das so im Leben? Wenn du jemand richtig übel verletzt hast, kannst du das richtig schön wieder gut machen, indem du vielleicht an einer anderen Stelle irgendwo spendest oder so? Nee, geht nicht. Das ist schon mal ein Grundproblem an dieser Gerechtigkeitsvorstellung, das überhaupt nicht funktioniert im echten Leben. Wenn du verletzt worden bist, wenn du betrogen worden bist, wenn du was verloren hast, finanziell oder wie auch immer, dann kann man das nicht wieder gut machen durch irgendeine andere Tat. Das ist einfach da als Narbe, als Wunde in deinem Leben. Die Justitia vermittelt aber, doch, das kann man schon, und irgendwie der Richter, der wiegt es ab. Okay, was hat sie noch um den Kopf? Eine Augenbinde. Ich schreibe das mal kurz hier hin. Also erstens die Waage, zweitens die Augenbinde. Was soll diese Augenbinde zum Ausdruck bringen? Unparteiisch. Was noch? Ohne Ansehen der Person. Ein Gericht, dem es völlig egal ist, wer vor dir steht. Es ist egal, ob da ein Mensch steht, der seit seinem zweiten Lebensjahr im Kinderheim war und dann von Pflegefamilie zu Pflegefamilie misshandelt wurde und so weiter. Oder ob da jemand steht, der im schwäbischen Speckgürtel aufgewachsen ist, zwei Kinder, Papa, Daimler, großes Haus, Vorgarten, tolle Ausbildung, Studium in Stuttgart, Maschinenbau, Job beim Daimler. Ist völlig egal für Justitia. Justitia sieht keinen Menschen. Da müssten wir eigentlich schon mal anfangen zu stocken. Und dann als drittes das Schwert. Das ist ein Zeichen der Macht, aber es ist auch ein Zeichen der Strafe. Wenn diese Waage nicht ausgeglichen ist, dann hat Justitia die Möglichkeit zuzustechen oder sogar den Kopf abzuhauen, zu töten. Ich weiß nicht, ob wir auf diese extreme Art und Weise das Gericht Gottes verstehen, wenn wir jetzt diesen Vers lesen in Apostelgeschichte 17. Aber ich könnte fast wetten, dass einige von diesen Vorstellungen mit reinfließen in unser Gerichtsbild von Gott, oder? Wenn ihr mal so kurz überlegt, wie stellt ihr euch das Gericht Gottes vor? Gibt es da so Elemente von Justitia? Wahrscheinlich schon. Also bei mir war das lange so. Wenn jemand von Gericht redet und Paulus sagt, da wird er einen senden, der wird den Erdkreis richten, dann denke ich, okay, vielleicht kommt er mit dem Schwert der Jesus und vielleicht hat er keine Waage dabei, aber er wird auf jeden Fall irgendwie die Bücher aufschlagen und dann wird da was stehen und da was stehen. Aha, das ist eine bestimmte Vorstellung von Gericht. Jetzt möchte ich euch fragen, habt ihr das Gefühl, wenn wir diese Göttin Justitia anschauen, dass die so ganz ähnlich ist wie das, wie wir Jesus so begegnen im Neuen Testament? Nö, oder? Die ist ziemlich anders. War Jesus jemand, der immer ganz genau aufgewogen hat, Zachäus, du hast das und das falsch gemacht, zu dir kann ich erst ins Haus gehen, wenn du das und das wieder richtig gemacht hast? war er jemand, der ganz genau darauf geachtet hat, okay, jetzt habe ich dreimal am Sabbat geheilt, darf man eigentlich nicht laut Gesetz, jetzt muss ich das wieder aufwiegen, indem ich im Tempel diese Opfer darbringe? War Jesus jemand, dem es egal war, wer vor ihm steht? Ohne Ansehen der Person. Oder war er unglaublich individuell, wie er darauf eingegangen ist, wer vor ihm steht? Die Frau am Brunnen, die Ehebrecherin, wo er sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ist das jemand mit Augenbinde? Nee. Das heißt, wir müssen schon da anfangen, unser Denken neu zu formieren, wenn wir sagen, wir wollen das Gericht von Jesus her denken. Jesus ist sicher keine Justitia. Und es bedeutet, wir müssen uns an dem Punkt entscheiden, von wo aus wollen wir das Gericht denken. Und es gilt nicht nur fürs Gericht, es gilt eigentlich für jedes Thema in der Bibel. Für Gottes Heiligkeit, für Gottes Herrlichkeit, für Gottes Gerechtigkeit, für Gottes Macht, für Gottes Willen. Wir müssen uns entscheiden, denken wir diese Begriffe und diese Themen von unseren Vorprägungen her oder lassen wir sie neu füllen durch was? Durch das, wie es Jesus offenbart hat. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Können wir jetzt mal sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Das ist eine unglaublich steile Aussage. Er sagt, wenn ihr wissen wollt, wie Gottes Heiligkeit ist, wen müsst ihr anschauen? Mich. Wenn ihr wissen wollt, wie Gottes Herrlichkeit aussieht, wen müsst ihr anschauen? Wenn ihr wissen wollt, wie Gottes Reinheit aussieht, wen müsst ihr anschauen? Mich. Und wenn ihr wissen wollt, wie Gottes Gericht aussieht, wen müsst ihr anschauen? Versteht ihr, das ist ein Wahnsinnsunterschied in unserem Denken. Kommen wir vom Alten Testament her und sagen, jetzt muss Gott, Jesus, sich ans Alte Testament anpassen? Oder sagen wir, nee, Jesus ist der Beginn und Anfang unseres Denkens und von dort aus lesen wir alles. Jesus sagt, im Alten Testament steht Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Jesus ist der Anfang und das Ende unseres Denkens. Und alles, was wir über Gott gelernt haben, und sei es die schwierigsten und die einfachsten Themen, muss durchdrungen werden von dem, was er offenbart hat. Wenn wir das glauben. Wir können natürlich auch glauben, Jesus hatte nicht recht. Ja? Das haben die Pharisäer alle gesagt. Jesus, du bist verrückt, dich bring mal um. Das kann man auch entscheiden. Aber die große Frage, die wir uns als Prisma 2020 stellen müssen, wenn wir über Gericht nachdenken oder irgendwas anderes, fangen wir bei dem an, was Jesus uns vorgelebt hat und gesagt hat. Und da glaube ich, wenn wir das tun, dann sehen wir keine Justitia bei diesem Vers, sondern dann sehen wir was anderes. Und dann könnt ihr mal gucken, ob das schon euer Gerichtsbild, ohne dass wir über irgendwas im Detail gesprochen haben, schon verändert, wenn ihr dieses Bild seht. Wie hat Jesus Gott offenbart? Als wen? Wie spricht Jesus die ganze Zeit über Gott? Als Vater. Als Papa. Als Papa. Und als ein ganz strenger, böser Papa? Oder als was für ein Vater? Abba, lieber Vater, Papa. Ein liebender Vater, der zu ihm sagt, bevor er irgendwas getan hat, du bist mein geliebter Sohn, an dir hat meine Seele Wohlgefallen gefunden. So ein Vater offenbart er. Und jeder, der heute Morgen hier sitzt, hat in seinem Herz eine Ahnung davon, wie es wäre, so einen Vater zu haben. Keiner von uns hatte diesen perfekten Vater oder diese perfekte Mutter. Aber jeder von uns, verrückterweise, weiß genau, wie es hätte sein sollen. Ist doch komisch, oder? Woher? Woher weißt du ganz genau, wo deine Mutter und dein Vater gescheitert sind? Woher hast du diesen Maßstab, dass du weißt, wie ein Vater und eine Mutter eigentlich sein sollte? Weil du von Gott geschaffen bist. Und weil er das in dein Herz gelegt hat, dieses Wissen und diese Sehnsucht danach, wie es eigentlich sein sollte. Und manchmal gibt es Momente als Kind, da merkt man, jetzt sagt gerade meine Mama oder mein Papa oder sie tun was, das ist so genau, wie ich es mir gewünscht habe. Und dann spüren wir, da ist was im Fluss, da ist was richtig. Und dann sehen wir und hören wir Dinge, wo wir merken, das kann es nicht sein, das will ich mal anders machen. Okay, Jesus offenbart Gott als liebenden Vater. Können wir jetzt mal anfangen, Gott als liebenden Vater mit dem Gericht in Verbindung zu bringen? Merkt ihr schon, wie man dann anfangen muss zu überlegen, ja, wie verstehe ich dann das Gericht, wenn Gott ein liebender Vater ist? Da heißt es, er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit. Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit. Hier kommt zum Ausdruck, wir glauben nicht an einen ewigen Kreislauf der Geschichte, wo sich die Dinge immer wiederholen und es am Ende egal ist, was wir tun oder nicht tun, sondern wir glauben, dass es einen Tag gibt, an dem dieses Gericht kommt. Und wie können wir jetzt von diesem liebenden Vater her das Gericht denken? Ein Tag, an dem die Wahrheit ans Licht kommt. Ein Tag, an dem offenbar wird, was wirklich passiert ist. Und wenn du ein Opfer warst schon mal im Leben, dann freust du dich so auf diesen Tag. Oder? Wenn du in deinem Leben Unrecht erlebt hast, dann wünschst du dir zutiefst, dass irgendwann die Person, die dir das Unrecht zugefügt hat, damit konfrontiert wird, was das für dich bedeutet hat. Und es kann was ganz Heftiges sein oder es kann was ganz Kleines sein. Ich erzähle euch was Kleines, weil das Heftige ist manchmal so krass, dass man dann gleich umgehauen wird. Aber ich zeige euch, wo das anfängt. Ich bin beim Bäckerparkplatz in Scharnhausen mit meinem Auto und fahre gerade raus, fröhlich hier Butterbrezel auf dem Beifahrersitz und denke, jetzt fahre ich gleich zu Prisma und alles wird gut. Und plötzlich macht es Puff. Und dann sehe ich, wie ein anderes Auto bei diesem Carport, das ist doch so klein da in Scharnhausen, wie ein anderes Auto auf mich rückwärts drauf fährt. Und dann alles hinten kaputt, Licht und so, Stoßstange eingedämmt an der Seite und so weiter. Ich steige aus, bisschen im Schock, weil ich eigentlich keine Zeit hatte für einen Unfall. Und der andere junge Mann, ungefähr mein Alter, langer Bart, so einen komischen Lederjacke, steigt aus und sagt als erstes, wow, sorry, ich habe dich nicht gesehen. Und dann überlege ich, was mache ich jetzt? Okay, er gibt mir seine Daten, Versicherungskarte und so weiter. Und ich dachte schon, komm, wir regeln das. Und dann in meinem Kopf kam irgendwie, ich weiß nicht warum, aber hey, lass uns kurz die Polizei rufen. Einfach nur, damit das irgendjemand aufnimmt. Ich habe keinen Bock, dass wir dann nachher Stress haben. Dann warten wir 10 Minuten und dann kommt die Polizei. Und dann sagt die Polizei, ja, was ist denn passiert? Sag ich, ja, ich bin da rausgeparkt, stand da und er ist in mich reingefahren. Und naja, dann fragt sie ihn, was ist denn passiert? Und er sagt, ja, der Typ ist in mich reingefahren. In 10 Minuten alles komplett über den Haufen geworfen, was er mir erzählt hat, wie die Situation war. Und sagt der Polizei einfach ins Gesicht, ich sei in ihn reingefahren und ich sei sogar nochmal, nachdem wir jetzt da den Unfall hatten, vorgefahren, damit es so aussieht, wie wenn er in mich reingefahren wäre. Und ich war echt voll im Schock, was mache ich jetzt? Du bist so erschüttert, wie jemand so dreist lügen kann, aber du hast keine Chance, du hast nichts in der Hand. Ich sage dann natürlich, ja, das stimmt doch nicht, du hast mir gerade was anderes erzählt und er sagt, ja, der lügt. Und in dem Moment stehst du da und bist mit einer echt blöden Ungerechtigkeit konfrontiert. Dann nimmt die Polizei das irgendwie auf und sie denkt, ich habe recht, aber sie kann es auch nicht ganz sicher sagen. Ich lasse das Ding schätzen, bei der Werkstatt 4.500 Euro für eine Butterbrezel. 4.500 Euro und ihr seht es draußen, das Auto ist immer noch nicht repariert, weil ich noch warte, wie die Versicherung sich entscheidet. Ich hoffe sehr, dass es gelingt, aber es kann auch gut sein, dass sie sagt, Herr Kohler, Pech gehabt, ist einfach keine sichere Sache, Sie müssen selber zahlen. Wisst ihr, was ich mir in so einem Moment wünsche? Gericht! Ich wünsche mir nicht Gericht, damit dieser Mann umgebracht wird, sondern ich wünsche mir Gericht, damit die Wahrheit ans Licht kommt. Weil ich spüre, die Wahrheit wurde misshandelt gerade. Das war nicht die Wahrheit, was du gesagt hast. Und es ist was Kleines, ja. Es ist zwar viel Geld, aber das wird mir nicht das Genick brechen. Aber es gibt andere Dinge, die sind so tief dir unter die Haut gegangen, wo dich jemand betrogen hat, wo dich jemand übers Ohr gehauen hat, wo jemand Dinge mit dir gemacht hat, die waren nicht okay. Und das Gericht ist das Festhalten daran, dass es einen Tag geben wird, wo die Wahrheit ans Licht kommt. Und wenn du Opfer warst oder bist, dann ist es unser tiefes Verlangen, dass es keinen Gott gibt, der einfach sagt, ach, halb so wild, Nico, ist doch egal, jeder lügt manchmal ein bisschen. Wollen wir so einen Gott? Nee, es wäre schrecklich. Ein Gott, der sagt, ach komm, dann hast du das Mädel halt ein bisschen misshandelt. Nee. Das ganze Leben von diesem Mädchen war für immer verändert, als sie irgendwie mit 12 oder 13 misshandelt wurde. Für den Rest ihres Lebens. Was wäre das für ein Gott, der sagt, Schwamm drüber. Für mich wäre es ein Dämon, wenn Gott so wäre. Das heißt, wenn wir Gott vom Vater her denken, dann ist es ein liebendes Verlangen, das, was an Unrecht geschieht, ans Licht zu bringen, weil Gott das Gute will und liebt. Jetzt ist nur das Blöde, dass wir ja nicht nur Opfer sind. Ah, und wenn ich Täter bin, dann wünsche ich mir total, dass Gott einfach dieses Gerichtsthema einmal ausspart, oder? Vor allem ist das Witzige, wenn wir Täter sind, haben wir immer das Gefühl, es ist nicht so schlimm, was wir dem anderen zugefügt haben, oder? Wir können das irgendwie rechtfertigen, wir können es irgendwie erklären. Wir können irgendwie eine Begründung finden, warum das jetzt irgendwie doch verdaubar ist für unser Kind oder für unseren Nachbar oder was auch immer. Aber das weißt du nicht. Du weißt nicht, was du in deinem Leben anderen Menschen schon an Schaden zugefügt hast, den du nicht reparieren kannst. Und das bedeutet, wir stehen da als Opfer und als Täter und wir sind konfrontiert mit einem liebenden Vater, der sagt, ich will ernst nehmen, was ihr an Leid erlebt habt. Ich bin nicht jemand, der sagt, halb so wild, sondern ich sehe die ganze Wunde. Und für mich ist mein inneres Bild immer geworden in den letzten Jahren, wenn ich an Gericht denke, der Moment, wo du zum Arzt gehst. Und dir tut schon seit ganz, ganz langem irgendwas im Bauch weh und du kannst es immer irgendwie wieder wegdrücken. Und dann sitzt du da beim Arzt und fragst den Arzt, jetzt, sie haben die ganzen Checks gemacht, MRT und was auch immer. Nee, MRT wahrscheinlich nicht im Bauch, ich kenne mich nicht so aus. Ihr wisst schon, was für Checks. Und dann sitzt du da beim Arzt und jetzt deine große Frage. Willst du, dass der Arzt dir die Wahrheit sagt? Oder willst du, dass er dir sagt, Herr Kohler, alles okay, bisschen Bauchweh, gehen Sie nach Hause. Oder ist es dir lieber, dass er sagt, Herr Kohler, Sie haben Prostatakrebs und Sie müssen dringend was tun, wenn Sie überleben wollen. Was ist dir lieber? Die Wahrheit, auch wenn sie wehtut, oder? Könnte es sein, dass der Tag des Gerichts der Tag ist, an dem wir die Dinge sehen, wie sie wirklich sind. Aber nicht, damit wir dadurch vernichtet werden, sondern damit wir dadurch geheilt werden. Wenn du beim Arzt bist und der Arzt benennt, was ist wirklich dein Problem, dann gibt es die Riesenchance, dass man was tun kann. Wenn du im Verleugnen bist, wie es dir wirklich geht, dann kann man dir auch nicht helfen. Ich glaube, dass Gott diesen Tag festgesetzt hat, weil er ein Gott ist, der das Gute um jeden Preis erhalten will. Und das Gute sind für ihn wir Menschen. Im Sinne von, das ist das, was er am meisten liebt. Und deswegen will er das stoppen, was uns Menschen kaputt macht. Um jeden Preis. Das Blöde ist, wenn er das stoppen will, dann muss er uns selber stoppen, weil wir Teil des Problems sind. Und da seht ihr so ein bisschen das Dilemma, das Problem und vielleicht spürt ihr auch schon ein bisschen, warum wir jemanden brauchen, der uns da hilft. Denn entweder die Alternative ist, dass wir das Gericht loslassen, wollen wir das? Nee, ich glaube nicht. Aber das Gericht so richtig durchführen, wollen wir auch nicht, dass Gott das macht, oder? Gibt es irgendwie eine Lösung? Ja, die gibt's. Und die kommt in diesem Vers. Richtet Gott selber in diesem Gericht? Richtet Gott selber? Oder wer richtet? Wer richtet? Gott durch einen Mann, durch Jesus. Gott gibt das Gericht ab an einen Mann, an Jesus Christus, und den hat er dazu bestimmt. Das heißt, es wird ein Gericht geben, und wer wird der Richter sein? Jesus. Und dieser Jesus, steht er da als harter Richter vor dir, der dir vorliest, was du getan hast und was du bezahlen musst? Oder wie steht er vor dir? Ich glaube, er steht vor uns als der, der offenbar macht, was alles schiefgelaufen ist in unserem Leben und der gleichzeitig offenbar macht, dass er für alles bezahlt hat und dass er alles getragen hat. Wir werden, und das war in meinem Examen vor 7 Jahren, habe ich das Thema gehabt, der gerichtete Richter. Jesus ist der Richter, der gerichtet wurde, um unsertwillen. Er hat das ganze Gericht getragen. In Johannes 12 heißt es, heute ist das Gericht dieser Welt. Als er ans Kreuz geht, ist das Gericht dieser Welt. Er hat es vollbracht für wen? Für die Christen im Prisma? Oh, wow. Er hat das Gericht für alle getragen? Ja gut, aber auf keinen Fall für den Typ beim Bäcker. Alle, aber den nicht. Doch, in 1. Johannes 2, merkt euch diesen Vers, der ist so zentral, heißt es, er ist die Sühnung für unsere Sünden, aber nicht allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Er ist die Sühnung für unsere Sünden. Er hat unser Gericht erledigt. Aber nicht nur für die unseren, sondern für die der ganzen Welt. Er hat das Gericht auf sich genommen. Er hat, in Jesaja 53 heißt es, wurde für uns verwundet. Und wenn wir uns das Gericht eher vorstellen als ein Moment, wo Gott das beendet, was Leben kaputt macht, dann hat er dieses Ende getragen, nämlich den Tod. Nicht, weil Gott irgendwie Lust hat, Menschen zu strafen und nicht, weil Gott irgendwie sadistisch ist, sondern weil Gott ein Ende dem setzt, was uns kaputt macht. Ein Ende Krieg und Misshandlung und Lüge und Betrug. Gott setzt irgendwann ein Ende, weil er sagt, ich liebe das Leben, ich liebe euch, ich will nicht, dass das ewig weitergeht. Und Jesus hat dieses Ende getragen, diesen Tod. Er ist der gerichtete Richter und er kommt und wird den ganzen Erdkreis richten und wird ihnen zeigen, was er am Kreuz getan hat, für alle. Und das bedeutet, dass wir es nicht mit einem kalten Gesetz zu tun haben, mit verbundenen Augen und Schwert, sondern mit einer Person, mit einem liebenden Vater, der alles auf sich selber genommen hat. Und der wird der Richter sein. Und dann heißt es, er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Das ist der Beweis für Paulus dafür, dass Jesus diese prägnante Rolle einnehmen wird. Ich finde es spannend, wenn wir von daher das Gericht denken, dann ist das Gericht ein Freudentag. Weil wir einerseits als Opfer endlich sehen werden, dass jeder damit konfrontiert werden wird, was er uns zugefügt hat. Und das brauchen wir, um im Frieden zu leben. Sonst wirst du immer ein Verdränger bleiben. Und viele von euch sind Profis geworden im Verdrängen, weil ihr keine Gerechtigkeit erlebt habt. Und dann habt ihr irgendwann gesagt, ich muss mich damit abfinden. Ich muss irgendwie so tun, als sei es okay gewesen. Und es war nicht okay. Es war nicht okay, was man dir zugefügt hat. Aber du musst irgendwie leben und du weißt, diese Person wird nie Gerechtigkeit erfahren in diesem Leben. Also tust du so, als sei es nicht so wild. Aber das Gericht ist das Festhalten an dem Punkt, dass es alles ans Licht kommen wird. In seiner ganzen Tragweite. Aber das Gericht ist gleichzeitig der Tag, wo offenbar werden wird, dass du diese Last nicht tragen musst. Dass du nicht der sein musst, der es auf seine Schultern nimmt, was du anderen zugefügt hast. Und das heißt, es ist einerseits ein Tag des unangenehmen Lichts, da wo du selber Täter bist. Es ist ein Tag des angenehmen Lichts, da wo du Opfer bist. Und für alle ist es ein Tag, wo wir erleben werden, dass jemand anders dieses Gericht für sich übernommen hat. Ich glaube, dass wenn wir so anfangen, über das Gericht zu denken, das Gericht Gottes Nein ist zu allem, was uns Menschen kaputt macht. dann kann es sein, dass wir das zusammenkriegen mit ihm als lebendem Vater. Und wenn es für uns anfängt, ein neues Bild zu werden von Gericht, dann kann es auch sein, dass wir im Gespräch mit anderen Menschen, die über Gericht lesen oder wissen, wir Christen glauben an Gericht, dass das was sein kann und was werden kann, was uns sogar Spaß macht zu verkünden. Ich hatte neulich ein Gespräch mit jemandem, das war so interessant, auch ein Pastor in der Gemeinde und in Österreich, also kennt keiner. Und wir haben darüber gesprochen, über das, was wir so auf dem Herzen haben, ist schon eine Weile her. Und dann kamen wir eben auf das Thema Gericht. Und ich fand es so interessant, wie für ihn dieses Gericht ganz in der Justitia-Ecke war. Mit der Heiligkeit Gottes, und die Heiligkeit Gottes wird angegriffen durch den Sünder und Gott hat dieses Gesetz und er muss sich an das Gesetz halten. Das heißt, das Gericht gibt es nur, damit Gott irgendwie dem Gesetz dient. Es geht gar nicht um den Menschen und so. Und dann hat er mir so erklärt, wie er das Gericht sieht. Und dann konnte ich ein bisschen was von dem reinbringen, wo ich das Gefühl hatte, wenn wir von Jesus her anfangen zu denken, dann kommt da ein neues Bild rein. Und es war so spannend zu sehen, wie irgendwie diese Bilder in ihm gestritten haben und er mir auch nicht gleich glauben konnte. Und ich weiß nicht, wie du geprägt bist, aber das Gerichtsthema ist für viele Christen das zentrale Thema, wo wir denken, dass wir das Evangelium verstanden haben, warum es Jesus überhaupt braucht, richtig? So sind wir ganz oft und ganz viele von uns geprägt worden, dass das Gericht der Moment ist, wo Gott eben sagt, ihr kommt alle in die Hölle und die anderen kommen alle in den Himmel und Jesus rettet die, die ihn haben oder die an ihn glauben oder die gebetet haben. Aber wenn wir sagen, Gericht ist der Moment, wo Gottes Liebe offenbar wird als Nein zu allem, was das Leben kaputt macht, dann können wir das auch irgendwie, da können wir dahinter stehen. Oder könnt ihr da dahinter stehen? Ist es was, was für euch Sinn macht? Ihr müsst es euch fragen. Wir reden immer vom Gericht, aber ich will wissen, ist es was, was du wirklich gut findest? Ist für dich Gericht gute Nachricht? Wenn nicht, wirst du es immer aussparen oder du wirst es jemand hartherzig um die Ohren hauen. Aber das ist die Frage, die ich uns heute mitgeben will. Was ist dein inneres Bild, wenn du an Gericht denkst? Und ist dein Gerichtsbild geprägt von Jesus? Ganz spannend ist, wenn wir dann den nächsten Vers weiterlesen. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Gericht nachgedacht und ich glaube, da kann man auch noch weiter nachdenken. Aber wenn wir weiterlesen, was die Athener gestört hat, als Paulus jetzt seine Predigt beendet hat, kommt der nächste Vers. Als sie aber vom Gericht hörten, spotteten die einen die anderen. Nee, steht da gar nicht. Als sie aber von was? Von der Totenauferstehung hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber nochmals hören. Die Athener hat das Gerichtsthema überhaupt nicht gejuckt, weil das für die selbstverständlich war. Aber wir leben in einer anderen Zeit. Und ich glaube, es ist ein Kernthema, mit dem wir als Christen erstmal zurechtkommen müssen, damit wir verstehen, wie kriegen wir die Liebe Gottes mit dem Gericht Gottes zusammen. Und es ist ein Kernthema, wenn wir diese Welt begeistern wollen für die gute Nachricht, oder? Dann müssen wir das durchdringen, weil es ist nicht ein Thema, was unsere Scharnhäuser-Freunde sofort verstehen und sagen, oh geil, Gericht, Nico, erzähl mir mehr. Ich wünsche mir, dass wir gute Nachricht haben. Und ich wünsche mir, dass unsere gute Nachricht durchgeht durch alle Bereiche unseres Glaubens. Und dass wir nicht an irgendeinem Bereich sagen müssen, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, das ist nicht so ganz gute Nachricht mit dem Gericht. Aber der Rest ist gute Nachricht. Wir haben 90% super Nachrichten als Gemeinde und 10% ist ein bisschen blöd. Aber das machen wir schnell und das machen wir auch nur manchmal im Gottesdienst. Wollen wir so Christsein leben? Für mich ist es fast ein bisschen schizophren. Und das merken unsere nichtchristlichen Mitmenschen ganz genau. Die spüren, irgendwie so ganz gut ist es auch nicht. Und deswegen lasst uns, und wenn ihr die Woche nutzen wollt, dann grabt doch mal tiefer rein in dieses Thema Gericht, was für viele bisher keine gute Nachricht war, und überlegt, wie können wir Gericht als gute Nachricht verstehen und der Welt verkünden, dass es einen Tag des Lichts geben wird und an diesem Tag werden wir sehen, dass Jesus für die ganze Welt das Gericht getragen hat. Und das dürfen wir ihnen verkünden. Das ist eigentlich eine gute Nachricht, oder? Würde ich schon sagen. Okay, Amen. Ihr guckt mich einigermaßen fragend an. Ich hoffe, das ist ein positives Fragen, das Gucken. In jeder Hinsicht will ich jetzt einfach beten für uns, dass das, was von Gott heute dran war, tiefer in unsere Herzen fällt. Wenn ihr wollt, steht einmal auf, dann kommt ein bisschen Leben in unsere Knochen. Oh, sorry. Vater, ich danke dir für deine Liebe und ich danke dir, dass du uns mehr liebst als alles andere und dass du uns schützt vor allem, was uns kaputt machen will. Vater, und du siehst unser Opfer sein, wo wir uns Gerechtigkeit wünschen. Und du siehst manche, die heute Morgen hier im Gottesdienst sind, die brauchen das von dir zu hören, dass es einen Tag des Lichts geben wird. Dass es einen Tag geben wird, wo offenbar werden wird, wie es wirklich war. Vater, sprich du diesen Trost aus heute Morgen. Heiliger Geist, sprich du das aus in die Herzen von denen, die es brauchen. Dass offenbar werden wird, was nicht in Ordnung war. Und Vater, du siehst auch, dass wir Täter sind. Dass wir diejenigen sind, die den Virus selber tragen, wo ganz viel kaputt macht in unserem Umfeld, in den Beziehungen, in denen wir sind. Und du siehst, dass manche Menschen, die heute Morgen hier sind, unter dieser Last leiden, dass sie das Gefühl haben, sie müssen es selber bezahlen, sie müssen es selber wieder gut machen, sie müssen es selber zurechtbiegen und sie können es nicht. Und ich bitte dich, dass du denen so geht, zusprichst, dass dein Kreuz genug ist, dass du alles getragen hast, dass du alles bezahlt hast, dass du alles wieder in Ordnung gebracht hast. Und dass es sichtbar werden wird für die ganze Welt eines Tages. Jesus, und wir loben dich, dass du ein Gott bist, der Gerechtigkeit liebt und schätzt. Aber dass du uns nicht alleine lässt in unserem Versagen, sondern dass du die Last auf uns nimmst, auf dich nimmst. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns begleitest in dieses Thema rein, dass du uns alles aufschließt, was wir wissen müssen, dass du uns erklärst, was wir brauchen. Und ich bitte dich zutiefst, dass es eine gute Nachricht für uns ist, von Anfang bis Ende. Dass alles, was wir von dir glauben, gut ist, Herr. Dass es keinen Bereich gibt, wo Dunkelheit ist, sondern dass, wenn wir an dich denken, dass es nur Licht ist. Dass es nur Liebe ist, dass es nur deine große Gnade ist, Vater. Darum bitte ich dich. Mach du unser Herz hell. Du siehst, dass manche Leute hier sind, die ein geteiltes Herz dir gegenüber haben. Sie dich lieben auf der einen Seite und auf der anderen Seite Angst haben vor dir. Und ich bitte dich, dass du unsere Angst austreibst durch deine Liebe. Die Liebe treibt die Furcht aus. Vater, zeig du uns, dass du gut bist von Anfang bis Ende. Und lass uns eine Gemeinde sein, die diese gute Nachricht in die Welt trägt, Herr. Die Menschen Hoffnung macht. Amen.